Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Wir sprechen heute über ein Projekt, das für Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen besonders spannend ist. Das Health Outcomes Observatory oder kurz H2O-Projekt. Auf Deutsch heißt das so viel wie Beobachtungsstelle für Gesundheitsergebnisse. Klingt erstmal technisch, aber dahinter steckt eine einfache Idee. Das Projekt H2O möchte die Erfahrungen von Patientinnen sichtbar machen. Es geht um sogenannte Patient-Reported Outcomes, also um das, was Patientinnen selbst über ihren Gesundheitszustand berichten. Beschwerden, Lebensqualität, Energie, all das, was unser tägliches Leben mit CED beeinflusst. Mit Evelyn Groß, Präsidentin der ÖMCCV, und Tanja Stamm, Projektkoordinatorin des H2O-Projektes an der MedUni Wien, klären wir heute. Was genau steckt hinter diesem Projekt? Wie funktioniert H2O in der Praxis? Und welchen Nutzen können wir alle davon haben? Bleibt also dran, wenn ihr erfahren wollt, wie Patientinnen ihre Stimme stärken und die Behandlung von CD aktiv mitgestalten können. Evi, wenn du in einem Satz erklären müsstest, worum geht es bei H2O und warum wurde dieses Projekt gestartet?
Aus meiner Sicht als Patientin würde ich sagen, dass H2O eine Plattform für uns Patienten und Patientinnen ist, weil im Leben mit einer chronischen Erkrankung geht es nicht nur um die Laborparameter, sondern wirklich, wie geht es mir als Betroffener im Alltag? Und das soll irgendwo gelenkt und geführt zusammengefasst werden und auch einen großen Nutzen haben für verschiedene Stakeholder.
Jetzt ist es so, dass ja Patientinnen, Ärztinnen, Forschung, Politik daran beteiligt sind. Und was ist deine Rolle dabei?
Meine Rolle war, aktiv im Patientenberatungsgremium mit dabei zu sein. Dieses war auch international aufgestellt, also auch andere Länder, 4 weitere Länder in Europa waren hier mit dabei. Und es war schön, meine eigene Perspektive als Betroffene von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung hier teilzunehmen und meine Sicht einzubringen, aber auch als Präsidentin der ÖMCCV die Anliegen und Bedürfnisse der österreichischen CED-Betroffenen hier zu vertreten.
Patient-Reported Outcomes, das sind ja von Patientinnen berichtete Ergebnisse, also wie es uns im Alltag wirklich geht. Kannst du ein Beispiel nennen, wie solche Rückmeldungen dann helfen können?
Solche Rückmeldungen können insofern helfen, dass es nicht nur jetzt mein einzelnes Problem ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe zwar keinen aktiven Schub, aber fühle mich trotzdem energielos, schwach, ausgelaugt, habe sozusagen mit der Fatigue zu kämpfen, dass mir hier Glauben geschenkt wird, dass wenn man sieht, das betrifft jetzt nicht nur den einzelnen Patienten, sondern das haben sehr viele von diesem Patientenkollektiv, dann wird hier ein Augenmerk drauf gelenkt. Dann kann man hier in der Versorgung, in der Forschung, wie auch immer drauf reagieren, darauf eingehen und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden. Es soll vor allem wegfallen, dieses ich muss ankämpfen, ich muss versuchen, dass mir Glauben geschenkt wird. Mit diesen Datensets, mit diesen Eingaben schaffen wir es, hier validierte Daten zu haben, die eine sehr gute Aussage dann für das Gesundheitssystem bedeuten.
Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, warum lohnt es jetzt sich für mich zum Beispiel als Patientin, meine eigenen Erfahrungen da einzubringen in dieses Projekt?
Einerseits hilft es, weil das ja über die Zeit diese Daten erhoben werden, einen Verlauf zu sehen, das ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern das ist ein Symptom, eine Einschränkung im Alltag, die mich über Jahre, über Monate begleitet. Und so kann hier darauf reagiert werden, aber auch im Kollektiv, dass hier viele Patientendaten, gleiche oder ähnliche Patientendaten, dann aufpoppen oder gesammelt werden, um hier wirklich der Stimme mehr Gewalt zu geben.
Tanja Stamm nun zu dir als Projektkoordinatorin. Wie kam es eigentlich zu dem Namen H2O?
Ja, das ist eine lustige Frage. Wie wir unser Projektproposal geschrieben haben, also den Antrag, um überhaupt dieses Projekt zu bekommen, da haben wir uns einen Namen überlegt und das war eben Health Outcome Observatory. Ich glaube, das ist auch vielleicht in dem Ausschreibungstext schon gestanden und dann hat das lang HOO geheißen, also H und 2O danach. Und dann ist irgendjemandem eingefallen, dass man das eigentlich H2O nennen könnten statt HOO. Und das weißt du ja, glaube ich, auch. Das H2O-Projekt ist ein Public-Private Partnership, also da ist die Industrie auch beteiligt und was auch ganz wichtig ist, dass hier wirklich alle Stakeholder mit eingebunden werden, wenn es um so große Vorhaben im Gesundheitsbereich geht. Und auch die Industrie ist zeitgleich, weil die sind ja erst später zu unserem Konsortium dazugekommen, auch auf diesen Namen H2O gekommen. Das heißt, wir haben uns da eigentlich getroffen. Und das Interessante ist, dass es zwar am Anfang sich aus diesem Akronym ergeben hat, aber wir dann eigentlich gesagt haben, die Gesundheitsdaten sind so wichtig wie das Trinkwasser für neue Start-ups, die mit den Daten arbeiten für die Forschung, aber in erster Linie für die Patientinnen und Patienten. Und deswegen sollten sie auch so gemanagt werden wie das Trinkwasser und auch eben zugänglich sein. Sie sollten eben nicht oder sie sollten verfügbar sein für alle Dinge, wo eben diese Daten gebraucht werden. Und deswegen hat dieser Name dann eigentlich sehr gut gepasst.
Was steckt genau hinter dem Projekt und wie funktioniert das H2O-Projekt technisch und organisatorisch? Gibt es da eine App oder ein Online-Tool?
Ja, ich glaube, das Projekt an sich ist ein ganz großes Vorhaben, wo es zuerst darum gegangen ist, sich zu einigen, was wir überhaupt alle messen sollen. Weil wenn jedes Zentrum, wenn jeder Arzt, jede Ärztin, jede Krankenpflegeperson irgendetwas anderes misst, ist das ungünstig, weil man aus diesen Daten eigentlich nichts machen kann. Und außerdem sollen die Patientinnen und Patienten mitreden können bei dem, was gemessen werden soll. Und deswegen haben wir uns zuerst einmal zusammengesetzt, um zu standardisieren, was überhaupt gemessen wird. Und dann haben wir Standards erarbeitet, mit denen eben Anbieter, also Firmen zum Beispiel, die Apps anbieten, auch das abfragen oder messen können, was im H2O-Projekt gemessen werden sollte. Und dabei sind eben, wie die Evi vorher schon gesagt hat, vor allem die patientenberichteten Daten wichtig, aber auch die klinischen Daten. Weil nur mit patientenberichteten Daten fängt man auch nichts an. Also wichtig ist immer beides zu haben, die Daten aus der Klinik und das, was von den Patientinnen kommt. Und dann war die Idee eben, durch diese Entwicklung der Standards eben Firmen die Möglichkeit zu geben, jetzt Patientinnen-Apps anzubieten. Und wir haben zum Beispiel an der MedUni Wien auch ein eigenes System, mit dem die Patientinnen eben diese Daten erfassen können und das dann an die Klinik übertragen oder auch den Klinikern, den Ärztinnen und Ärzten zeigen können, wenn sie zur Kontrolle kommen. Und das soll letztlich die Kommunikation verbessern zwischen dem Patient und der Ärztin.
Wenn wir jetzt von den Patientinnen-Daten sprechen, wie oft geben denn Patientinnen ihre Daten ein?
Ja, an sich hatten wir das so vor und ich glaube, das wäre auch das Wichtigste. Ich glaube, das ist auch viel von den Patientinnen gekommen, dass man immer dann, wenn man etwas erfassen möchte, es auch erfassen kann. Und wir wissen, dass Personen, die mehr Symptome haben, denen es nicht so gut geht, lieber öfter ihre Daten erfassen, während jemand, dem es gut geht, vielleicht einmal eine Zeit lang überhaupt nicht an die Krankheit denken möchte. Das heißt, wir sind eigentlich am Anfang von einer sehr flexiblen Art ausgegangen. Jetzt ist es aber so, dass Klinikbesuche meistens standardisiert sind und üblicherweise werden die Daten jetzt zusätzlich zu einem Klinikbesuch erfasst.
Wenn wir jetzt das Thema Datenschutz ansprechen, wer kann denn dann diese Daten sehen, die ich da als Patientin eingebe und wie wird der Datenschutz gewährleistet?
Das ist beim H2O-Projekt ganz speziell, weil wir eigentlich den Patientinnen und Patienten diese Kontrolle in die Hand geben wollen. Das heißt, die Patientinnen sollen eigentlich sagen, und wir haben mehrere Stufen, wie man hier zustimmen kann, für was die Daten genutzt werden können. Das heißt, man kann das im Prinzip selber bestimmen. Soll das nur mit den Ärzten oder Ärztinnen, Krankenpflege, anderen Gesundheitsberufen geteilt werden, die eben einen selber betreuen? Oder möchte man die Daten zum Beispiel auch für die Forschung zur Verfügung stellen? Wobei wir da wieder sehen, dass die Patientinnen, vor allem wenn man eben krank ist, eine sehr hohe Bereitschaft haben, die Daten zur Verfügung zu stellen, weil sie auch wissen, dass hier alle Prinzipien des Datenschutzes, der auf nationaler und auf europäischer Ebene gilt, hier zum Einsatz kommen. Und da geht es natürlich immer darum, dass nicht Individuen identifizierbar sind, sondern dass hier immer, wenn Auswertungen erfolgen, das auf einer Ebene erfolgt, wo man eben eine Aussage allgemein machen kann, aber nicht über den einzelnen Patienten selber.
Gut, viele Patientinnen fragen sich jetzt vielleicht, was bringt mir das denn persönlich, wenn ich da meine Erfahrungen teile oder meine Datenteile an diesem Projekt?
Ja, das ist ganz wichtig, denke ich. Also zum einen verbessert es die Kommunikation mit den Ärztinnen und auch anderen Gesundheitsfachpersonen, wenn eben Patientinnen erfassen können, was sie bedrückt, welche Symptome sie haben, dann wissen wir aus Studien, dass das, wenn das eben auf strukturierte Art mit den Ärztinnen, mit anderen Gesundheitsberufen geteilt wird, dass das zu schnelleren, besseren Behandlungsentscheidungen führt, als wenn das eben nicht der Fall ist. Ärzte, Ärztinnen sehen auch, was den Patientinnen wichtig ist, wo vielleicht so Red Flags auftreten, also wo besonders wichtige oder schwerwiegende Symptome bei den Patientinnen sind, geht es um Schmerzen oder Müdigkeit oder Ähnliches. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Dann, glaube ich, ist es eben wichtig, dass man bei der Therapie mitbestimmen kann, aber auch darüber eben, wie für was diese Daten der Forschung dann noch nachgenutzt werden. Also möchte man jetzt seine Daten für die Forschung teilen oder nicht zum Beispiel. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man digitale Tools verwendet, kann man erstens auch auf die Patientinnen persönlich eingehen. Also man kann zum Beispiel das in unterschiedlichen Sprachen anbieten, man kann das am Screen größer machen, zum Beispiel, wenn man nicht so gut sieht. Ja, also das hat einfach viele Vorteile, denke ich. Und es ermöglicht eben auch, dass man einen Überblick kriegt über den Krankheitsverlauf. Also man kann zum Beispiel einsehen, idealerweise, wie waren meine Symptome im letzten Jahr. Das spart auch Zeit. Man muss sich das nicht irgendwo anders aufschreiben. Man kann das beim Arzt oder bei der Ärztin dann auch herzeigen.
Evi, vielleicht kurz zu dir, weil man jetzt eben auch schon bei den Vorteilen. Wann kannst du mir ganz konkret ein Beispiel schildern, wie Patientinnen konkret dann profitieren können von dem H2O-Projekt?
Ja, wie die Tanja schon gesagt hat, die Qualität des Arztbesuches kann steigen. Wenn ich jetzt Themen habe, eine große Bedeutung gerade für mich haben oder eine schwere Last bei mir haben, da kann es auch Themen sein, die jetzt Tabuthemen sind, wie Sexualität zum Beispiel oder andere Bereiche oder dass ich Probleme mit der Ernährung habe oder Schlafstörungen habe. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der mich 100 Sachen sozusagen abfragt und ich mit Ja, Nein vielleicht antworte, dann kann der nicht erkennen, was gerade oder wo gerade mein Schuh drückt sozusagen. Wenn ich das aber digital vorher eingebe und er diese sogenannten Red Flags sieht oder dort sieht, oh, da hat eben die Evi gerade Probleme, sei es beim Schlaf, sei es bei der Dringlichkeit, das Klo aufzusuchen oder bei dieser Müdigkeit, dieser Fatigue und so weiter, dann kann er gezielt mich darauf ansprechen, ja, was er sonst vielleicht nicht machen würde, kann aber im Gleichzug alle anderen Themen, wo ich kein Problem gerade habe, sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Das müssen wir nicht ansprechen und kann dann hier wirklich konkret mit mir nach Lösungen suchen, dass ich vielleicht eine andere Fachexpertise einholen muss, dass ich eine Überweisung zu einem Psychotherapeuten bekomme, zu einer Diätologin bekomme oder wo gerade dieser Schuh drückt und wo wir gemeinsam dann ein verbessertes Gesundheitsmanagement auf den Weg bringen können.
Also Tanja, wir haben jetzt gehört, das bringt ja durchaus viele Vorteile für Patientinnen dann selbst, wenn man sich daran beteiligt, aber auch aus ärztlicher Sicht bringt das Projekt doch einiges an Vorteilen mit sich,
ja,
oder?
Ich kann vielleicht das Beispiel bringen. Ich war vor 2 Jahren in Deutschland eingeladen für einen Vortrag bei der Medizininformatik-Initiative und dort hat auch eine Gastroenterologin gesprochen und die hat eben, wie die Evi auch gesagt hat, gemeint, wenn die Patientinnen zu ihr kommen, dann bittet sie vorher alle, diese Fragebögen auszufüllen, weil sonst muss sie die Zeit, die sie mit dem Patienten hat, damit verbringen, die Fragebögen auszufüllen und kann eigentlich sich nicht auf andere Dinge konzentrieren und es ist dann mühsam zu erfassen, wer wie oft welche Stuhlgänge gehabt hat oder Bauchschmerzen oder ähnliches und für sie ist es viel, viel besser, wenn die Patientinnen das vorher digital ausfüllen und sie sieht ganz schnell, wo die Probleme sind und dann kann sie sich in dem Gespräch einfach auf andere Dinge konzentrieren und muss das nicht mehr abfragen und ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil letztlich.
Kann dieses System auch für andere Erkrankungen genutzt werden?
Ja, wir nutzen es im H2O-Projekt auch für den Brustkrebs, den Lungenkrebs und für Diabetes. Also ich glaube, es gibt viele Krankheiten, chronische Krankheiten, wo das Sinn macht, aber natürlich auch vor allem in der Onkologie. Da gibt es auch international Studien, dass Patientinnen, die bei solchen Symptomerfassungsprogrammen mitmachen, und da geht es halt viel um Toxizität, also um Nebenwirkungen zum Beispiel von Chemotherapien, dass diese Patientinnen auch länger leben, weil man eben schneller auf die Symptome reagieren kann, strukturierter reagieren kann und das einen Sinn hat. Also wir haben schon lange früher auch in der Rheumatologie publiziert, dass datengetriebene Entscheidungen, also Entscheidungen, die auf Daten basieren, wo man tatsächlich etwas misst beim Patienten, dass das viel schneller zu einem besseren Outcome führt, als wenn man den Patienten nur anschaut, unstrukturiert befragt und dann irgendwas entscheidet. Ja? Also ich glaube, diese data-driven decisions, das ist total wichtig.
In welchen Ländern läuft H2O bereits?
Also in Österreich, ja, da sind wir sehr stolz drauf. In Spanien, in Deutschland und in den Niederlanden und eben geplant ist auch noch, dass das in weiteren Ländern, also vor allem in Skandinavien, ist das Interesse sehr groß.
Ich will zum Abschluss jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Wie können Patientinnen jetzt mitmachen bei diesem Projekt, wenn sie wollen?
Mitmachen kann man auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, wirklich seinen behandelnden Arzt konkret auf dieses H2O-Projekt ansprechen, dass hier viele verschiedene Krankenhäuser, CED-Ambulanzen oder auch niedergelassene CED-Ärzte hier Interesse bekommen, das auch dem Patienten anzubieten. Dann kann man über die MedUni Wien hier den Kontakt herstellen und dieses System implementieren. In Wien selber gibt es bereits eine Klinik, dort profitieren die Patienten davon und es gibt auch eine Patienten-App, wo man selber für sich diese Symptome sozusagen sichtbar machen kann, aber da gibt es keine Einbindung zum behandelnden Arzt, als dass hier wirklich die klinischen Parameter mit den patientenberichteten Parametern gematcht werden.
Zum Abschluss, was ist eure wichtigste Botschaft jetzt an unsere Zuhörerinnen? Vielleicht, Tanja, beginnen wir bei dir.
Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, dass Patientinnen in der Forschung und wenn Innovationen passieren, im Gesundheitssystem einzubinden sind, eingebunden werden müssen und unbedingt mitgestalten müssen. Das ist, glaube ich, ganz essentiell und das ist unser zentrales Thema gewesen bei H2O.
Evi?
Die wichtigste Botschaft von meiner Seite ist ein Danke an alle Patienten, die hier bereits oder bei ähnlichen Projekten fleißig mitmachen und ihre Daten zur Verfügung stellen, um hier eine Verbesserung zu erzielen. Bleibt nur mehr der Wunsch an die Gesundheitspolitik, hier auch unsere Wünsche in Realität umzusetzen, wirklich zu implementieren, weil wir sind sicher, das würde einen Benefit für alle Beteiligten bringen.
Ich danke euch für das Gespräch, für das interessante Gespräch, warum es eben so wichtig ist, aus Patientinnen-Sicht auch Daten preiszugeben oder mitzuhelfen, diese Daten zu sammeln. Wir haben auch in den Shownotes noch einige interessante Links zum Thema für euch angeführt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Darmtalk.